Was wolltest du als kleines Kind werden?
Als kleines Kind wusste ich eigentlich nicht genau, was ich mal werden möchte. Also ich hatte jetzt nicht so, wie das vielleicht manche haben, irgendwie Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau oder Arzt oder so. Das konnte ich mir eigentlich gar nicht so genau vorstellen, was ich mal machen möchte. Ich hatte eher so in der Schule ein Gefühl dafür, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht. Und habe dann schon gemerkt, dass mir so dieses zum Beispiel auswendig lernen in den Fächern, wo dann manche Lehrer wollten, dass man irgendwie die Jahreszahlen auswendig lernt oder irgendwelche Namen, das war für mich halt sehr schwer und ich hatte nicht so richtig Lust, mich da ja wirklich einzuarbeiten. Aber was ich dann doch interessant fand, waren dann schon so die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, also gerade Mathe oder Physik oder auch sogar auch Psychologie zum Beispiel, wo man so diese Zusammenhänge verstehen musste. Also warum ist das so und so? Wie kann man sich das erklären? Also überall, wo man verstehen musste, wie etwas funktioniert, das war halt für mich ganz, ganz interessant. Also dann musste ich nicht auswendig lernen, sondern konnte das auch gleich anwenden und das fiel mir leicht. Und ich wusste schon so ein bisschen, dass ich auch später in die Richtung gehen möchte, aber hatte nicht so eine genaue Vorstellung von dem eigentlichen Job, den ich da mal machen könnte.
Was ist dein eigentlicher Job?
Im Moment bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen umzuorientieren. Also ich habe Physik studiert und bin dann eigentlich eher so ein bisschen durch Zufall in den Ingenieursberuf reingerutscht. Also nach dem Studium habe ich mich dann in einem großen Konzern beworben in der Automobilindustrie und war dann viele Jahre in der Entwicklung und bin dann später auch in den Flugzeugbau übergewechselt und war immer so ein bisschen eigentlich Projektleiter in technischen Feldern. Und jetzt im Moment bin ich aber dabei, mich weiterzuentwickeln und studiere halt gerade Data Science. Also alles, was so mit Daten zu tun hat, ist so ein bisschen so ein Mix aus Statistik, aus Programmieren, aber auch eben dieser Hintergrund, den ich ja schon mitbringe, also eigentlich aus der Industrie. Manufacturing, Entwicklung. Und deswegen bin ich halt eben gerade dabei, als Quereinsteiger dann hoffentlich in diesen Data Science Bereich oder auch künstliche Intelligenz halt einzusteigen.
Ich habe selbst Informatik studiert und wenn ich gefragt wurde, was ich studiere, dann hieß es eigentlich mehr als einmal, du schaust aber gar nicht so aus. Bist du auch mit solchen
Oh Gott,
Aussagen oder
oh
Ähnlichem
Gott.
konfrontiert worden?
Ja. Also genau. Vor allem im Studium, also wenn ich dann irgendwie unterwegs war oder man lernt ja auch über die WGs, man lernt ja ständig neue Leute kennen. Und genau, wenn ich gesagt habe, ich studiere Physik, dann hieß es eigentlich immer erstmal, also die Leute dachten, sie hätten sich verhört und meinten dann Physik oder Musik. Und dann wusste ich, dann folgt mindestens eine halbe Stunde Diskussion darüber, warum ich denn jetzt Physik machen würde und dass ich doch gar nicht so aussehen würde. Und das wurde mir dann teilweise auch schon so viel, dass ich dann halt das gar nicht mehr gesagt habe. Also ich habe dann mir auch schon in manchen Situationen, wo ich eben diese Diskussion nicht führen wollte, gesagt, ich studiere Medizin, das war dann irgendwie anerkannter. Also ich glaube, wir haben ja sowieso alle Vorstellungen von bestimmten Berufen und wie derjenige sein müsste, damit er diesen Beruf ausüben kann. Das gibt's immer. Und Physiker war halt normalerweise ein Mann und auf keinen Fall eine Frau. Also das war irgendwie schon, das habe ich auch gemerkt. Ja, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Und Informatik sicher genauso.
Kannst du mit der Vorstellung was anfangen, dass wir alle sozial programmiert sind und dass vor allem Frauen einer inneren Prägung folgen, nachdem sie ihr Leben gestalten?
Es gibt sowieso immer auch Ausnahmen. Also Männer sind vielleicht in manchen Bereichen eher technikaffin. Also den kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht im Allgemeinen, dass so denen das irgendwie in bestimmten Bereichen besser liegt oder dass Frauen zum Beispiel im Allgemeinen vielleicht ein bisschen kommunikativer sind oder noch mehr soziale Fähigkeiten haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt auch anerzogen ist zu gewissen Teil. Also dass man halt Frauen auch eher dazu sozialisiert, dass sie eben sowas lieber machen und dass man Männer vielleicht in manchen Bereichen oder Jungs halt auch in manchen Bereichen eher fördert und dass sie deshalb eher so in die technische Richtung gehen. Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, es ist halt immer ein Mix, ne? Also das, was derjenige schon mitbringt. Und es gibt auch sehr technikaffine Frauen. Es gibt auch sehr sozial fähige Männer. Also diese Ausnahmen gibt es immer. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen in der Entwicklung des Kindes dieses Kind halt in bestimmte Bereiche pushen kann. Aber allgemein glaube ich auch, Mädchen können genau das, was auch Jungs können. Also sie können, wenn sie das wollen und wenn sie das interessiert und wenn man sie da fördert, dann können sie, glaube ich, genauso gut auch Technik und IT und schwere Probleme lösen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen auf eine andere Weise öfter geschehen muss. Also dass man vielleicht schon Mädchen so ein bisschen mehr Sicherheit geben müsste, dann eben genau in dem Feld, also wenn sie noch klein sind. Also dass es nicht so darum geht, wer ist der Größte, Schnellste. Los, wir machen jetzt hier einen Wettbewerb, wer am besten programmieren kann, sondern dass man eher so sagt, komm, wir setzen uns mal zusammen in der Gruppe und wir arbeiten jetzt mal an einem Projekt und guck mal, und das kann man damit erreichen, um sie dann halt anders an diese Themen ranzuführen. Das glaube ich schon, dass es da Unterschiede gibt.
Du hast es mit den Wettbewerben erwähnt, dass sie den nicht so stark verfolgen. Und das ist sehr spannend, weil es gibt Befunde, dass Mädchen nicht so gerne diese Wettbewerbe haben.
Ja. Ich merke das an mir, also ich kann das jetzt eben nur aus meiner Erfahrung sagen und so ein bisschen meine Einschätzung auch von den Themen, also dass man, ich glaube zum Beispiel auch später kann man Frauen zum Beispiel eher für Projekte und auch Technik gewinnen, wenn man ihnen erklärt, was eigentlich der Sinn dahinter ist und was man damit auch Gutes erreichen kann und sie so ein bisschen interessiert für das Thema an sich und aber nicht so stark in den Vordergrund stellt, wie man sich selbst profilieren kann. Also genau das, glaube ich, ist schon ein Unterschied. Und das muss man, ich denke, jeder Mensch ist anders. Und Männer und Frauen haben auch ihre Unterschiede. Sonst würden wir ja gar nicht über diese Themen sprechen. Und ich glaube, man muss halt einfach Kinder oder Mädchen vielleicht anders begeistern für so technische Themen als Jungs. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Von dem, was ich beobachtet habe, ich habe jetzt diese Vorbilder gesammelt für die TechSheLikes-Plattform. Ja. Jede Frau, die da drauf ist, die engagiert sie zusätzlich zum Beruf sozial. Ja. Sei es jetzt für Kinderorganisationen oder für andere Frauen oder Mädchen, um die für die IT zu begeistern. Genau. Das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, dass es eigentlich keine einzige Frau in dieser Liste gibt, die nicht noch zusätzlich zu Kind, Job und Co. was Ehrenamtliches macht.
Ja, ich glaube gut, gerade die Frauen, die auch in dieser Branche jetzt arbeiten, das sind ja sehr wenige. Also das waren bei mir in Physik sehr im Studium eben, ich glaube, wir waren 20% und dann habe ich halt ja später in Ingenieursberuf gearbeitet. Das waren auch sehr, sehr wenig Frauen. Also ich war oft halt die einzige Frau im Team und auch unter den IT-Lern ist das so. Ich glaube, die Frauen, wenn die dann einmal so einen, ja, ganz speziellen Job machen, dann sind sie auch interessiert daran, eben noch andere mit zu fördern. Und das ist ja auch das Nette daran, ne? Also, dass sie, also ich zum Beispiel kann aus meiner Erfahrung sagen, dass wenn man ganz alleine in so einem männlichen Team arbeitet, dass es schon schön ist, wenn da, oder schön wäre, wenn da jetzt noch mehr Frauen wären, ne? Einfach für diesen Austausch, dass man eben auch mal andere Ideen einbringt und ja, einfach so von dieser ganz männlichen Kultur wegkommt. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die das dann auch so empfinden und die sich dann zum Beispiel auch vernetzen, die dann halt solche Netzwerke gründen, um andere eben auch ja abzuholen und auch zu motivieren, vielleicht etwas Ähnliches zu machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass deswegen halt Frauen auch nochmal eben sich so stark engagieren, weil sie halt den Missstand sehen und den natürlich auch beheben wollen. Wenn es jetzt gar nicht notwendig wäre, also was weiß ich, wenn in diesem Beruf schon 90% Frauen arbeiten würden, dann wäre es vielleicht nicht mehr so normal, dass man sich dann halt noch engagiert nebenberuflich. Dann gibt es da nicht so richtig den Druck dahinter. Aber ich glaube halt so gerade bei uns in unseren, in so sehr männerlastigen Domänen kommt es dann öfter vor, dass halt Frauen ja das gerne halt verbessern möchten, weil es ja, weil es dann halt auch einfach für einen selbst schöner ist und weil man auch den Vorteil sieht, wenn man ja in so gemischten Teams arbeitet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gesünder.
Wie schwierig ist es, als einzige Frau mitzumischen oder hat das Ganze auch Vorteile?
Gute Frage. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt nur die Arbeit sehe, hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich große Nachteile hätte. Vorteile weiß ich nicht, also vielleicht mal ab und zu, dass man dann irgendwie auch mal gefragt wird, möchtest du nicht das und das mal auch noch präsentieren, um nach außen hin irgendwie noch zu zeigen, was wir hier machen. Also technisch hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Nachteile hätte. Und auch im Umgang mit meinen Kollegen und Chefs hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich weniger wertgeschätzt werde oder so. Ich hatte auch sehr oft gute Chefs, die dann mich auch speziell eben gefördert haben, die gesehen haben, was ich kann, worin ich gut bin. Also ich wurde zum Beispiel unterstützt, wenn es darum ging, auch ins Ausland zu gehen, um ein Projekt zu machen. Oder ich wurde auch schnell, ich habe ja auch dann nochmal die Branche gewechselt von Automobil zu Flugzeugindustrie. Also zum Flugzeugbau. Und dann war ich eigentlich nur wenige Monate in diesem neuen Job. Und dann hat mein Chef gesagt, hier, Anne, du kannst das gut. Mach du mal jetzt den Teamlead. Also hatte mir dann auch gleich ein kleines Team zugeteilt. Also da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie große Nachteile hätte. Aber was ich finde, wenn man so ganz alleine in einem männlichen Team arbeitet, hat man schon irgendwie, was das Netzwerken angeht, in so einer ganz männerlastigen Welt ab und zu mal Schwierigkeiten. Also gerade wenn es irgendwie darum geht, wenn 90% des Teams gerne Go-Kart fahren geht und Paintball spielt, dann ist man dann halt immer als Frau die sagt, ja, warum machen wir nicht mal was anderes? Ich finde halt, Netzwerken ist ganz, ganz wichtig im Beruf und oft entstehen Möglichkeiten, weil man eben mit Kollegen, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat und sehr viel Netzwerk betrieben hat, also wenn der dann aufsteigt und eben neue Positionen füllt, dann wird man natürlich eher auch gefragt, ob man mitmachen möchte, weil man ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu diesen Personen hat. Und das fand ich manchmal schwierig. Also ich hatte Chefs zum Beispiel, die gern Tennis spielten. Dann sind halt ab und zu mal Kollegen mit diesen Chefs Tennis spielen gegangen und haben danach noch ihr Bierchen zusammen getrunken. Und ich als Junge, und jetzt vielleicht mal überspitzt gesagt, attraktive Frau, dann mit meinem Chef regelmäßig Tennis spielen zu gehen und danach doch das Bier zu trinken, irgendwie war das da nicht, also ich fand es nicht angemessen. Und ich habe dann eben öfter bei diesem Netzwerk, bei diesem direkten Netzwerkaufbau habe ich halt nicht genauso mitmachen können wie meine Kollegen. Und ich habe das Gefühl, dass es da schon Nachteile gibt. Also das schon, oder? In meiner letzten Gruppe war ich eben unter 12 Männern die einzige Frau und dann war das Team-Event halt für ein ganzes Wochenende verreisen und in so einem abgelegenen Landhaus Sport zu machen und zu grillen und dann abends noch zusammenzusitzen. Und wenn man da aber die einzige Frau ist, also das war mir irgendwie, ja, habe ich überlegt, mache ich das jetzt? Fahre ich da jetzt mit? Oder bleibe ich lieber hier? Aber dann entgeht mir natürlich diese Chance, das Netzwerk auszubauen. Also es gibt dann manchmal unangenehme Situationen und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass da noch mehr Frauen wären, ne? Dass sich die Kultur so ein bisschen anpasst.
Jetzt gibt es Frauen, die in so einer Männerdomäne sind, die sich dann wie ein Mann verhalten. Was sagst du über Frauen, die glauben, man muss...
Das ist ganz schwer. Ja, ganz schwer. Also ich glaube... wie gesagt, wenn es so ein ganz, ganz männerlastiger Beruf ist und wenn auch die Kultur der Firma sehr männlich ist, dann hat man es als Frau, wenn man sich auch sehr weiblich kleidet oder sehr weiblich spricht oder sehr viele Emotionen einbringt, hat man es schwerer. Aber ich persönlich bin der Meinung, man muss sich ein bisschen anpassen, ja, aber man kann sich auch nicht verstellen. Also ich glaube, das bringt... Mich würde es unglücklich machen, würde ich mich total verstellen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe dann eben im Flugzeugbau auch direkt im Manufacturing gearbeitet. Also ich musste auch viel in das Flugzeug gehen und mit Facharbeitern zusammenarbeiten. Also ich würde da jetzt nicht mit Minirock und mit Minirock ins Flugzeug gehen, um da zu arbeiten. Also ich habe mich schon angepasst, was die Kleidung angeht und auch sicherlich auch, was so die Sprechweise angeht. Also man muss auch ernst genommen werden, aber ich würde mich nicht so komplett verstellen und dann wie ein Mann verhalten. Also das würde mich nicht glücklich machen und ich glaube, Authentizität ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? Dass man authentisch rüberkommt, dass die anderen verstehen, wer ist da eigentlich, wer spricht da eigentlich mit mir? Und selbst wenn es dann eine Frau ist, die vielleicht auch andere eine andere Meinung hat in manchen Punkten, dann wird das eher akzeptiert, als wenn man da als Mann ankommt und sich so komplett verstellt. Also das war jetzt für mich persönlich keine Option.
Was braucht es, damit sich Frauen wohlfühlen?
Vielleicht nochmal zurück. Also ich fand, so die ersten Jahre, bevor ich selber Kinder bekommen habe, fand ich gar nicht so schwierig, sich in einem Unternehmen auch mit vielen Männern wohlzufühlen. Aber gerade so mit diesem Kinder haben, eine Familie gründen, dann vielleicht für eine bestimmte Zeit ausfallen und wieder zurückkommen. Da hat man so auf einmal plötzlich nochmal ganz andere Erfahrungen gesammelt, die man gerne auch mal mit jemandem teilen möchte. Und wenn man aber in einer Unternehmenskultur ist, in der es eben sehr viele Männer gibt und man kaum Möglichkeit hat, sich auch ab und zu mal über solche, sag ich mal, Familienthemen oder weiblichen Themen auszutauschen, finde ich, dass man sich oft auch alleine fühlen kann. Und das ist okay in einem gewissen Maße, aber ich glaube, um sich richtig wohlzufühlen, braucht man halt Diversität. Also vielleicht gar nicht immer nur Mann und Frau, sondern eben auch mal ältere, erfahrenere Leute, jüngere, die zusammenarbeiten. Na, dass man da immer mal Erfahrungen einsammeln kann und mit jemandem sprechen kann. Ich habe das Gefühl, dass man sich als Frau dann eben auch wohler fühlt.
Du hast jetzt auch gesagt, dass du Kinder hast. Was ist dir erst bewusst, seit du Kinder hast?
Was mir eigentlich erst bewusst geworden ist, und wo ich denke, dass man tatsächlich dann eben auch Nachteile hat als Frau oder wo man es einfach irgendwie auch schwerer hat, wenn man dann so einmal eine Familie gründet, ist es schwerer für Frauen. Also ich muss auch nochmal dazu sagen, ich habe dann in den letzten Jahren eben in einem Leiharbeitsverhältnis gearbeitet mit meinem Arbeitgeber. Und was mir bewusst geworden ist, dass man gar nicht, also dass es zum Beispiel auch gar nicht immer die Kollegen sind oder die Chefs sind, die einen da vielleicht benachteiligen. Also diesen Fall hatte ich eigentlich gar nicht, sondern dass halt dieses System halt auch oft auch auf Männer ausgelegt ist. Also wenn man dann als Frau einen Zeitarbeitsvertrag hat und der läuft dann gerade während der Schwangerschaft aus oder vielleicht dann später in der Elternzeit, dann muss man natürlich erstmal versuchen, wieder in diesen Job reinzukommen. Und es ist oftmals viel schwerer, wenn man einmal aus einem Unternehmen ausgeschieden ist und dann versucht, einen neuen Vertrag zu bekommen, in einen neuen Job reinzuwechseln, dann muss man ja auch managen oder es muss sich ja auch ergeben, dass dann genau zu der Zeit eben eine Stelle frei wird, dass die Gelder genehmigt sind, dass nicht gerade irgendwie eine riesige Umstrukturierung passiert, sodass man da irgendwie wieder reinkommen kann. Und ich finde, da werden halt Frauen, die dann eben zeitlich ausfallen, immer wieder benachteiligt. Also gar nicht unbedingt diese bösen Männer, die wollen einen benachteiligen, sondern oft auch einfach das System, ne, was halt Frauen einfach in bestimmten Situationen benachteiligt. Ja, das denke ich schon. Und das ist mir mit Kindern eigentlich erst so richtig klar geworden. Und ich muss auch dazu sagen, also ich hatte halt viele Kollegen, die auch mit mir in diesem Leiharbeitsverhältnis standen in den ersten Jahren. Und ich habe den direkten Vergleich, also ich dachte, oder ich bin der Überzeugung, dass ich eigentlich besser gearbeitet habe oder zumindest gleich gut wie meine Kollegen. Und viele von denen sind jetzt festangestellt. Und ich habe das halt durch die ganzen Ausfälle, die ich da hatte, also ich habe 2 Kinder und es hat sich einfach nicht ergeben, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Und ich glaube, dass Männer, die nicht zum Beispiel ausfallen oder, ja, klar, die sind dann halt die Zeit nach der Geburt des Kindes nicht so lange oder vielleicht auch gar nicht ausgeschieden, dass die dann am Ende es leichter haben, eben in die richtigen Positionen zu rutschen und oftmals nicht, weil sie kompetenter sind oder vielleicht besser, sondern einfach, weil man auch ein bisschen Glück haben muss, weil man gut genetzwerkt haben muss und weil man eben dann durch diese Familiengründung nicht solche gravierenden Nachteile hatte.
Ich habe heute ein sehr interessantes Posting auf Instagram gelesen. Ich kenne dich nicht, aber ich würde gerne nachvollziehen können, wie man sich so lang und so sehr ein Kind wünschen kann, um es dann mit einem Jahr in die Kita zu stecken. Jetzt eine Frau, die Karriere macht und Kinder hat, wird schnell in die Schublade Rabenmutter gesteckt. Machen es sich Frauen da gegenseitig schwer?
Ich glaube, das ist auch stark kulturabhängig. Also ich wohne ja seit einigen Jahren in Spanien. Also vor 8 Jahren habe ich mich dafür entschieden, eben nach Spanien, sag ich mal, auszuwandern. Natürlich weiß man nie, ob das jetzt für immer ist, aber ich habe mich halt aktiv dafür entschieden, mit meinem damaligen Freund, der ist jetzt mein Mann, zusammenzuziehen und habe mir dann eben auch einen Job in Spanien gesucht. Das war dann genau im Flugzeugbau. Und hier ist die Kultur nochmal anders. Also hier arbeitet oder habe ich zumindest das Gefühl, dass mehr Frauen auch arbeiten. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Gehälter geringer sind. Das heißt, die Frau hat gar keine andere Möglichkeit, als auch zu arbeiten. Und dann ist auch hier die Elternzeit gar nicht so lang. Also in Deutschland ist es ja sehr normal, dass man mindestens ein Jahr eigentlich zu Hause ist als Frau, wenn man eben ein Kind bekommen hat. Und das sind halt hier 16 Wochen. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell vielleicht wieder ein bisschen länger ist, aber also meine Tochter ist jetzt 3. Es waren zu meiner Zeit 16 Wochen. Ich war die 16 Wochen zu Hause, bin danach wieder in den Beruf zurückgegangen und es wurde gar nicht komisch aufgenommen. Also das gehört halt hier einfach dazu, dass die Frau schnell wieder in den Beruf zurückgeht. Und von daher denke ich, dass es vielleicht in Deutschland so eine Kulturfrage ist. Und ich finde aber, man muss da offen sein. Und es gibt sicherlich Frauen, die sich vorstellen können, länger zu Hause zu sein und die das auch sehr genießen, die Rolle als Mutter so vollständig anzunehmen. Und dann gibt es andere Frauen, die sich halt mehr vorstellen, vielleicht noch in dem Sinne, die sich auch beruflich weiter qualifizieren wollen und verwirklichen wollen. Und ich finde, man muss da offen sein und jedem das Seine gönnen. Also ich mag das nicht, wenn man dann irgendwie urteilt und sagt, hier, du machst das richtig, du machst das falsch. Und ich persönlich glaube sogar, dass es Kindern gut tut, in die Kita zu gehen. Also hier ist das halt ganz normal, dass die Kinder dann vielleicht am Anfang, wenn sie so ganz, ganz klein sind, erstmal noch betreut werden von einem Kindermädchen oder man sich irgendwie eine Lösung sucht mit der Oma oder den Familienmitgliedern, weil in Spanien natürlich der familiäre Zusammenhalt auch nochmal viel größer ist. Also das ist halt einfach eine andere Kultur.
Trennst du zwischen Beruf und Privatleben im Sinne der viel zitierten Work-Life-Balance?
Ich bin im Moment ja so ein bisschen in der Umorientierung. Also ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall getrennt. Also da ging es halt darum, dass ich dann ins Werk gefahren bin. Also zum Beispiel jetzt im Flugzeugbau, dann bin ich ins Werk gefahren. Dann habe ich da meinen Job gemacht, habe mich ab und zu mal noch mit Kollegen auf ein Bierchen getroffen. Da habe ich das aber schon stark getrennt. Ich glaube aber, dass sich gerade unser Arbeitsleben verändert. Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt mit diesem Studium, was ich mache, später viel öfter hybrid arbeite. Also dass ich auch von zu Hause aus arbeite, dass ich vielleicht nur einige Tage in der Woche ins Büro fahre. Und ich glaube, dass dann in diesem Fall eben das Private mit dem Arbeitsleben sich eher verbindet. Also dass man dann immer mehr, gerade wenn man von zu Hause aus arbeitet, zum Beispiel auch flexibler ist im Zeitplan. Also dass man zum Beispiel auch mal tagsüber sich nochmal irgendwie eine Auszeit gönnt, um Sport zu machen oder Kinder irgendwie von der Schule abzuholen. Aber dass man dafür sagt, man setzt sich dann lieber abends in Ruhe nochmal hin, wenn die Kinder schon im Bett sind und macht dann nochmal 2 oder 3 Stunden. Und ich kann mir vorstellen, dass dann eben Privates und Berufliches eben eher verschwimmen. Und ich, ehrlich gesagt, finde ich das ganz spannend. Also ich finde, dass das auch Frauen viele Möglichkeiten bietet, dass man ja so dieses Berufsleben noch besser irgendwie managen kann. Gerade weil da so viele Punkte auch anfallen, mit denen man im täglichen Jahr jonglieren muss, wenn man das nicht hat. Also wenn man tatsächlich 10 Stunden oder so unterwegs ist und im Büro sitzt, 8 davon dann im Büro und der Rest halt noch einkaufen und irgendwas unterwegs erledigen. Ich finde, dass man viel unflexibler und das ist viel schwerer, das beides irgendwie zu managen. Und ich kann mir vorstellen, dass mit Flexibilität und mit hybridem Arbeiten, dass es nicht immer einfach ist, weil man muss aufpassen, eben dann auch abzuschalten, aber dass es einem auch viele Möglichkeiten bietet, beides besser zu arrangieren.
Hast du jemals den Druck verspürt, dass es deine Aufgabe ist, zu zeigen, dass wir Frauen es genauso gut können?
Ich hatte das Glück, dass ich während meines Arbeitslebens nie das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden oder dass ich es irgendwie schlechter mache oder so. Also ich glaube, meine Arbeit wurde wertgeschätzt und ich konnte mich da auch ganz gut durchsetzen. Klar gibt es mal ab und zu vielleicht irgendwie irgendwie welche männlichen Gespräche, die ich damit verfolge. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie die Freundin meines Kollegen ist oder so. Also diese typisch männlichen Gespräche, die habe ich schon mitbekommen. Aber eigentlich, was so den Beruf angeht und meine tägliche Arbeit, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich stärker beweisen muss. Wie gesagt, ich hatte eher so Schwierigkeiten, einmal dann mit diesem Arbeitsverhalten, mit diesen temporären Arbeitsverhältnissen, die ich hatte, und dann dieses Ausscheiden mit der Familiengründung, dann wieder in den Beruf reinzufinden. Also das fand ich viel, viel schwerer, dass ich, also ein Beispiel zum Beispiel, mein Sohn wurde geboren, das war dann eben mein erstes Kind, der war gerade 2 Monate alt, glaube ich, und dann habe ich das Angebot bekommen, einen Vollzeitjob anzunehmen. Also auch eine feste Anstellung, und das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt ging es für mich einfach nicht. Also mein Sohn war gerade 2 Monate alt, ich habe vollgestillt. Dann hieß es, ich solle aber in der nächsten Woche anfangen. Also ich hatte eine Woche Zeit, irgendwie dieses ganze Leben, was ja gerade für mich erst sich verändert hat, komplett umzukrempeln, und musste dann auch diesen Job einfach absagen. Und diese Schwierigkeiten, mit denen wir dann als Frau irgendwie noch arbeiten müssen, da finde ich, haben wir eher, also da habe ich das Gefühl, dass ich eher Nachteile hatte.
Was bedeutet Chancengleichheit für dich und wie lebst du es im kleinen Rahmen?
Klar, Chancengleichheit, gerade wenn wir jetzt über so männliche Berufe oder IT-Berufe sprechen, am Ende heißt das, dass wir die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer, und wie wir da hinkommen, ist aus meiner Sicht einmal, dass es erstmal mehr Frauen in diesem Beruf gibt, also dass es Diversität gibt, dass es einfach viel mehr Meinungen gibt, dass man sich besser vernetzen kann, dass man eher verstanden wird, so auch die eigene Situation. Und wie man da hinkommt, ist, denke ich, zum einen, dass es für alle Kinderbetreuung gibt. Also ich denke, im Moment ist es noch nicht so, dass man halt sein Kind dann tatsächlich immer auch mit 1 Jahr in Deutschland oder 4 Monate in Spanien, also dass man dann immer auch gleich eine Kinderbetreuung findet, die halt auch genug Stunden anbietet. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Da braucht man auch ein bisschen Unterstützung von der Politik. Also mehr Frauen in dem Beruf, dann bessere Kinderbetreuung und dann, dass sich natürlich auch dieses Rollenverständnis von Mann und Frau allgemein in unserer Gesellschaft noch weiterentwickelt. Also dass, wenn ein Chef oder eine Chefin jemanden anstellen soll, dass sie nicht mehr das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt die Frau anstelle, dann kann es mir passieren, dass sie dann, wenn sie Kinder hat, eben weniger arbeitet oder sich weniger einsetzt, sondern wir müssen eigentlich dahin kommen, dass es egal ist, ob man einen Mann oder eine Frau einstellt, weil beide ja auch Elternzeit nehmen könnten und weil beide sich auch um die Kinder kümmern und weil beide auch so diese Herausforderungen, die mit Haushalt und so weiter einhergehen, dass beide das auch machen können. Und ich glaube, so diese Dinge sind wichtig, um Chancengleichheit zu erreichen. Und wie wir das jetzt, also zum Beispiel in meinem Fall machen, mein Mann arbeitet selbst auch sehr viel, also er ist selbstständig und hat auch sehr wenig Zeit, aber wir haben, als wir dann eben die Kinder bekommen haben, uns zusammengesetzt und überlegt, welche Aufgaben fallen da an, wie viel Zeit pro Woche nimmt das ein, haben versucht, so gut wie es geht, das aufzuteilen. Und da, wo wir dann noch Unterstützung brauchten, haben wir dann gesagt, okay, wir suchen uns jetzt ein Au-pair. Also wir haben halt regelmäßig ein Au-pair bei uns wohnen, was uns mit den Kindern hilft. Wir haben meine spanische Schwiegerfamilie hier, die uns noch unterstützt, auch mal am Wochenende einspringt. Wir haben auch dann eben regelmäßig Hilfe im Haushalt, um halt einfach so Sachen, die man abgeben kann, um die abzugeben und so, dass ich halt trotzdem die Möglichkeit habe, mich beruflich zu verwirklichen. Das ist mir halt auch ganz wichtig gewesen. Und so haben wir, also ich habe die gleichen Chancen, sage ich mal, zwischen uns beiden, auch wenn mein Mann eben selbst sehr, sehr viel arbeiten muss, einfach weil das bei ihm auch nicht anders geht im Moment.
Ich habe eine sehr ähnliche Situation wie du. Ich habe auf der einen Seite auch diese interkulturelle Partnerschaft. Auf der anderen Seite ist es mir sehr wichtig, dass ich mein Leben habe.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass wenn besonders so wie du und dein Mann, ihr seid beide sehr ehrgeizig, dass ihr beide ja gerne arbeitet, dass da für einen Ehrgeiz auch oft keinen Platz ist?
Es ist schwer. Also ich, natürlich, Kinder haben, zum einen bekommt man ja, wie du auch sagtest, man bekommt ja die Kinder, um sie auch zu sehen und um auch mit ihnen Zeit zu verbringen und Kinder brauchen sehr viel Zeit, also es braucht sehr viel Geduld und man kann ihnen unendlich viel beibringen, aber genau dafür ist halt auch die Zeit notwendig. Ich glaube, man muss immer in verschiedenen Situationen dann auch wieder neu verhandeln mit seinem Partner. Also gerade wenn beide ehrgeizig sind, dann gibt es sicherlich auch mal einen, der in einer Epoche, jetzt spreche ich halb Spanisch, also in einem Zeitabschnitt irgendwie noch mehr Zeit für die Arbeit braucht, weil eben gerade ein großes Projekt ansteht oder man sich in einen neuen Job einarbeitet. Und ich finde, man muss da flexibel sein und das mit dem anderen halt auch ganz klar besprechen und dann nach einer Lösung suchen. Auf der anderen Seite sollte es ja immer der Anspruch sein, eines Elternteils auch sein Kind zu sehen. Also man möchte ja auch Zeit mit den Kindern verbringen. Und das ist nicht ganz einfach, das alles immer unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, dass da halt Kommunikation ganz wichtig ist, ne? Dass man sich halt bewusst ist, was da jetzt gerade ansteht, für wen jetzt genau was wichtig ist und sich dann immer abspricht und versucht halt, eine Lösung zu finden. Und es ist halt auch nicht immer alles perfekt. Also, ne? Manchmal geht es halt nicht, dass dann eben beide vielleicht beim Theater des Kindes, also bei der Schulaufführung des Kindes dabei sind, weil der eine halt vielleicht gerade eine ganz wichtige Besprechung hat an dem Tag, dann geht halt der andere. Also es ist immer, ja, sag ich mal, ein Kompromiss finden.
Wenn man so klassische Frauenwerdegänge durchliest oder Porträts, oft ist es dann der Mann, der zu Hause bleibt. Oder ist es umgekehrt, damit der Mann die Karriere machen kann, ist es die Frau, die zu Hause bleibt und dann quasi den Haushalt und die Kinder schupft?
Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass sich ein Elternteil dann eben dafür entscheiden muss, seinen Beruf aufzugeben, um sich der Kinderbetreuung zu widmen. Und ich würde mir genau das wünschen, dass das nicht der Fall ist. Also, dass es nicht notwendig ist, dass einer sich aufgibt, um sich der Karriere den Kindern zu widmen, damit der andere eben die Karriere in den Vordergrund stellen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass ja auch Arbeitgeber verstehen, dass man eben eine gewisse Flexibilität braucht. Also es hilft, wenn man dem Arbeitnehmenden Flexibilität schenkt und auch Vertrauen schenkt und dass man ihm sagt, hier, du kannst gern auch mal von zu Hause aus arbeiten, wenn das notwendig ist. Und gerade wenn deine Kinder klein sind und ihr euch irgendwie gegenseitig abstimmen müsst, du und dein Partner, dann nimm dir diese Freiheit. Ich möchte trotzdem, dass natürlich das und das immer gewährleistet ist. Also deine Aufgaben sind klar und wir arbeiten hier transparent. Aber nimm dir die Flexibilität. Und klar, wenn der andere das auch hat, dann kann man das, glaube ich, viel leichter auch umsetzen, dass sich beide Elternteile eben auch in ihrem Beruf realisieren. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr die Frage, muss denn wirklich einer seinen Job aufgeben? Weil das finde ich ganz schrecklich, also sowohl für die Frau als für den Mann. Außer sie wollen es natürlich. Also es gibt sicherlich auch einige, die das wollen. Aber wenn sie das nicht wollen, dann finde ich es wichtig, dass man ihnen die Möglichkeiten gibt, eben sich zu realisieren. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist natürlich von der Politik einmal, dass es Kinderbetreuung gibt, haben wir ja schon besprochen. Also dass sie ihre Kinder eben in die Kita oder in den Kindergarten geben können. Zum anderen der Arbeitgeber, also dass er die Voraussetzungen schafft. Und ich finde, dass das am meisten hilft, halt Flexibilität und Vertrauen schenken, zu sagen, hier zu den und zehn Zeiten brauche ich dich, aber wenn du sonst mal irgendwie was machen musst, dein Kind ist krank und du musst es jetzt nach Hause bringen und dann wird es aber wieder betreut, dann mach halt die Arbeit abends. Und das bietet schon sehr viele Möglichkeiten, halt beides unter einen Hut zu bekommen. Und dann halt eben, wie gesagt, auch die Kommunikation unter den Partnern dann, ne? Dass man sich gegenseitig abstimmt. Und wir haben halt sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit diesem Au-pair. Also für uns, klar, wir haben jetzt zwei Kinder, die wachsen zweisprachig auf. Die sind eigentlich schon fast mehr Spanisch als Deutsch. Und deswegen haben wir halt ganz gute Erfahrungen damit gemacht, eben Au-pairs bei uns wohnen zu lassen, die einmal die Kultur noch mitbringen, die Sprache mitbringen, die Kinder darin unterstützen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und das hilft halt uns auch ungemein eigentlich noch flexibler zu sein und unseren Berufen, in meinem Fall jetzt eben diesem Studium nachzugehen.
Da hast du weibliche Vorbilder, die in einem Moment oder deine Karriere definiert haben?
Ich hatte eigentlich nicht unbedingt in meinem Bekanntenkreis jemanden, der so mein Vorbild war, was den Beruf angeht. Also ich kenne auch persönlich eigentlich keine Programmiererin oder keine ITlerin. Ich berate mich ganz viel mit meinen Schwestern. Ich habe 2 Schwestern oder auch mit guten Freundinnen oder eben auch mit meinem Mann. Das schon. Also wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe und ich nicht genau weiß, wie geht's jetzt weiter, was mache ich, dann gibt's halt einige Leute, die mich super gut verstehen und meine Situation verstehen und mir dann beratend zur Seite stehen. Was ich noch wichtig finde, wenn man nicht ganz sicher ist, wie es weitergeht oder Fragen hat oder auch wenn man wissen will, wie so bestimmte Berufszweige vielleicht aussehen, sich auch über Social Media zu informieren. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mich auch einige Leute inspirieren, den ich halt zum Beispiel auf LinkedIn folge oder gibt sogar auch ein paar mittlerweile auf Instagram, dass man sich einfach mal anschaut, worüber sprechen die Leute, was ist in diesem Beruf wichtig, worum geht's denn eigentlich? Da finde ich, bekommt man auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ne? Wie dieser Beruf vielleicht so aussieht, welche Schwierigkeiten es da gibt oder auch ganz allgemein fachlich. Also was muss ich denn alles lernen, um Data Science zu können? Da finde ich, kann man immer mehr auch auf Social Media zurückgreifen und sich ganz, ganz viele Ideen einholen.
Ich habe das genau wie du, als ich zu Informatik studieren begonnen habe und davor nicht gewusst habe, ob ich es wirklich machen soll oder nicht, habe ich auch auf Xing Personen gefolgt, die das Studium gemacht haben. Und dass ich da auch wirklich die Personen dann angeschrieben habe. Und es war erstaunlich, wie viele eigentlich antworten und zurückschreiben.
Ja, also, muss ich unterstreichen. Also genau, ich wollte noch sagen, genau, also was ich auch, genauso wie du das sagst, dass man diesen Personen folgt und sich Ideen einholt. Und dann gibt es, finde ich, und da gehört ja dann auch eure Initiative dazu, immer mehr Möglichkeiten, auch im kleineren Kreis sich zu vernetzen, auch über Social Media. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn man dann Leute anschreibt, das müssen ja keine riesen Influencer sein, aber einfach in kleinen, zum Beispiel Programmiergruppen oder Frauen in IT, die sich zusammentun. Oder es gibt zum Beispiel auch so eine Gruppe Women in Data Science, die dann auch Konferenzen veranstalten. Das heißt, ich bin dann im Nachgang an diese Konferenz nochmal auf so einige Teilnehmer zugegangen, die mich inspiriert haben oder bei denen ich gesehen habe, dass die in so einer gleichen Situation stecken wie ich und habe die dann einfach angeschrieben. Und das sind so tolle Möglichkeiten, die einem da bieten, weil oft findet man in seinem Privatleben vielleicht gar nicht die Person, die das schon macht, aber über Social Media findet man sie dann und sie sitzt dann vielleicht nicht in Spanien oder Deutschland, sondern in Norwegen oder den USA. Also man hat da riesige Möglichkeiten und das finde ich, muss man nutzen, genau.
Bist du selbst in Netzwerken aktiv?
Also immer mehr. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Situation, in der ich mich gerade befinde, dass ich halt eigentlich so ganz neue Quereinsteigerin bin. Also ich bin im Moment dabei, mir Netzwerke anzuschauen. Ich habe bei einigen Konferenzen schon teilgenommen oder jetzt gerade auch diese Programmieren mit Kindern Gruppe. Da habe ich jetzt einmal mitgemacht. Also ich bin noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem großen Netzwerk, wo ich dann wirklich auch aktiv werden möchte. Im Moment bin ich eher so dabei, viel auszuprobieren und dann auch mal mit den Leuten zu sprechen und mich zu vernetzen. Aber selbst so aktiv, dass ich jetzt irgendwie vielleicht selbst was organisiere, da bin ich noch nicht.
Was würdest du gerne der weiblichen Generation nach dir sagen?
Was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen seinen Weg findet. Also, dass man herausfindet, was macht einem Spaß, was könnte einem Spaß machen und dann kleine Schritte verfolgt, um das mal auszuprobieren. Also, wenn man sich überlegt, eigentlich macht mir Mathe Spaß und ich mag auch Computer, dann warum nicht einfach mal zum Beispiel auf YouTube sich so ein Video anschauen über ein kleines Projekt, was man mal umsetzen könnte und das auch einfach mal ausprobieren. Also man hat so viele Möglichkeiten heutzutage auch online zu lernen, ohne dass das jetzt vielleicht der Lehrer einem beibringen muss. Also wenn wir gerade auch so in die Richtung denken, Frauen oder Mädchen für Technik begeistern. Ich glaube, dass heute Mädchen und auch junge Frauen, Berufseinsteigerinnen, ganz oft die Möglichkeit haben, auch mal Sachen auszuprobieren und dann zu sehen, ob es einem gefällt. Weil oft traut man sich vielleicht nicht und macht es dann auch erst gar nicht. Aber es ist doch viel besser, das mal ausprobiert zu haben. Und dann denkt man, okay, es war nichts für mich. Ich gehe mal in die Richtung. Ne? Also, dass man das dann macht, schaut, macht es einem Spaß und man macht dabei auch Fehler. Und manchmal funktioniert es halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber man hat es ausprobiert und man kommt dann eigentlich immer einen Schritt weiter und findet dann eben so seinen Weg und vielleicht ist das dann eben die IT. Und man darf da, glaube ich, gar nicht so viel Angst davor haben. Also ich habe auch mit vielen Frauen gesprochen, die dann sagen, also Physik oder Technik, das ist eigentlich gar nichts für mich. Also man unterschätzt sich, glaube ich, auch oft. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie der Stephen Hawking unter den Physikerinnen bin oder, ne, also ich bin jetzt nicht das Genie, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und oft sind solche Wege nicht einfach, also das würde ich auch noch mitgeben, dass oft ist nicht der einfachste Weg der beste, sondern man muss sich halt auch, wenn man vielleicht auch wie du jetzt Informatik studiert hast oder ein anderes naturwissenschaftliches Fach, Mathematik, was auch immer, ich glaube, man muss sich auch einfach mal da reinbeißen und mal dranbleiben und dann hilft es ganz oft auch, sich zu vernetzen mit anderen und zu sehen, dass andere eigentlich genau die gleichen Probleme haben wie man selbst. Und wenn man aber zusammen lernt und sich gegenseitig hilft, dann klappt das schon. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ich jemandem mitgeben würde, auch wenn es jetzt nicht nur ein Rat ist, sondern so eine ganze Reihe von Ratschlägen. Aber dieses Ausprobieren, sich vernetzen, einfach mal probieren, also ich glaube, das hilft, um da so seinen Weg zu finden.
Vielen Dank.